SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Jaller, guten Morgen. Nach den neuen Unwettern am Abend ist die Hochwasserlage in vielen Orten in Baden-Württemberg weiter kritisch. Südöstlich von Stuttgart waren Menschen in ihren Häusern durch das Hochwasser eingesperrt und mussten gerettet werden. Jochen Voss berichtet.
In der Gemeinde Ebersbach an der Filz im Landkreis Göppingen konnten wegen des Hochwassers etwa 30 Menschen ihre Häuser nicht verlassen. Einsatzkräfte begannen mit der Evakuierung der Gebäude. Über das Internet bat die Gemeinde die Betroffenen, Ausweispapiere und das Nötigste einzupacken, um die Nacht außer Haus verbringen zu können. Das Landratsamt im Rems-Murr-Kreis hat in der Nacht in mehreren Gemeinden vor einer extremen Hochwasserlage gewarnt. Dazu gehörten Winnenden, Schorndorf und Winterbach. In Esslingen haben Arbeiter in der Nacht angefangen, einen großen Damm am Wasserhaus aufzuschütten. Mit Sand und Steinen soll verhindert werden, dass der Neckar heute die Innenstadtkanäle flutet.
Auch im Ostalbkreis ist die Lage kritisch. In mehreren Gemeinden hat das Landratsamt die Menschen in den Tallagen dazu aufgefordert, die Evakuierung unverzüglich einzuleiten. Betroffen sind die Gemeinden Heuchlingen, Leinzell und in Göggingen die Ortsteile Mulfingen und Horn. Auch in Bayern bleibt die Lage angespannt. Am Abend und in der Nacht wurden mehrere Orte in den Kreisen Günzburg und Donau-Ries evakuiert. Die Rettungskräfte sind dort im Dauereinsatz. In Ebenhausen im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm ist ein Damm gebrochen. Anwohner sollen sich in höhere Stockwerke begeben. Ernst Weber berichtet.
Am problematischsten ist die Situation derzeit in den Gebieten entlang der Donau. In den nächsten Stunden zieht die Scheitelwelle des Hochwassers weiter flussabwärts. Im Kreis Kelheim hat der Landrat den Katastrophenfall ausgerufen. Auch in Regensburg, Straubing, Deggendorf und Passau bereiten sich Behörden und Anwohner auf die herannahenden Wassermassen vor. In Passau wird ein Donaupegel von 9,40 Meter erwartet. Die Wetterprognosen bieten kaum Hoffnung auf Entspannung. Es soll weiter regnen.
Der Tod eines Polizisten nach der Messerattacke in Mannheim hat in ganz Deutschland Bestürzung ausgelöst. Der 29-Jährige war gestern nach dem Angriff auf dem Marktplatz der Stadt seinen schweren Verletzungen erlegen. Aus Berlin berichtet Hans-Joachim Viehweger.
Bundeskanzler Olaf Scholz schrieb, der Einsatz des Mannes für die Sicherheit von uns allen verdiene allerhöchste Anerkennung. Und weiter, ich bin in diesen bitteren Stunden in Gedanken bei seiner Familie und bei allen, die um ihn trauern. CDU-Chef Friedrich Merz betonte, der Mord müsse harte Konsequenzen haben, auch für diejenigen, die mit dem Täter sympathisieren. Im Internet war die Attacke des 25-jährigen Afghanen von Islamisten gefeiert worden. Innenministerin Nancy Faeser erklärte, auch wenn das Motiv des Mannes weiter untersucht werden müsse, sei klar, Zitat, unsere Sicherheitsbehörden haben die islamistische Szene fest im Visier und verstärken diesen Kampf weiter. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann wies darauf hin, welchem oft unkalkulierbaren Risiko Polizeibeamte tagtäglich ausgesetzt seien. Er sei bis ins Mark erschüttert, so der Grünen-Politiker.
In der Diskussion über neue Stromtrassen in Deutschland gibt es immer mehr Stimmen für oberirdische Kabel. Nach Baden-Württemberg sieht jetzt auch das rheinland-pfälzische Energieministerium darin mehr Vorteile. Zum Beispiel seien sie deutlich günstiger als Erdkabel. Man befürworte ihren Bau deshalb. Klar sei aber auch, dass Projekte, die schon liefen, wie geplant zu Ende geführt werden sollten. Laut Bundesnetzagentur könnten bis 2045 über 35 Milliarden Euro eingespart werden, wenn Leitungen ober- und nicht unterirdisch verlegt werden würden. Große Stromtrassen wurden in Deutschland bisher größtenteils unterirdisch geplant, weil es eben so viele Beschwerden von Anwohnern gab. In Mexiko hat die linksgerichtete Kandidatin Claudia Sheinbaum laut Umfragen die Präsidentschaftswahl haushoch gewonnen. Sollte sich ihr Wahlsieg bestätigen, wäre sie die erste Präsidentin des bevölkerungsreichen Landes. Offizielle Ergebnisse werden kommende Nacht erwartet. Sheinbaum ist eine enge Vertraute des linkspopulistischen Präsidenten Obrador, der laut Verfassung nach seiner 6-jährigen Amtszeit nicht erneut antreten durfte. Der Wahlkampf wurde von massiver Gewalt überschattet. Nordkorea hatte ja in den vergangenen Tagen eine Propagandamethode aus längst vergangenen Zeiten reaktiviert und Ballons voller Müll nach Südkorea geschickt. Jetzt hat das Land angekündigt, auf solche Maßnahmen künftig zu verzichten. Katrin Erdmann berichtet.
Insgesamt 3.500 Ballons mit 15 Tonnen Müll aus Zigarettenkippen, Plastiktüten, Fäkalien und Papier hat Nordkorea seit Dienstag über die Grenze ins Nachbarland geschickt. Ein Geschenk der besonderen Art der Meinungsfreiheit, wie es die Schwester von Machthaber Kim Jong-un, Kim Yo-jong, bezeichnete. Nun soll damit Schluss sein, zumindest so lange, wie keine antikommunistischen Flugblätter aus dem Süden über die Grenze kommen, zitiert die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA Verteidigungsminister Kim Kang-il. Südkorea hatte die Aktion in Aufregung versetzt, Soldaten in Ganzkörperanzügen die Flugobjekte untersucht, der Präsident gestern ein Sicherheitstreffen einberufen und mit Vergeltung gedroht.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Das ist weiterhin in Baden-Württemberg nass, sehr regnerisch. Im Laufe des Tages entwickeln sich südlich der Donau und besonders Richtung Allgäu immer wieder Schauer und Gewitter. Da sollten Sie weiterhin auf Warnungen des Deutschen Wetterdienstes achten. Zur Hochwassersituation haben wir auch einen Ticker bei uns im Netz. Einen Live-Ticker finden Sie auf swraktuell.de. Abseits des Hochwassers, abseits des Dauerregens haben wir einen Wechsel von Sonne und Wolken. In Rheinland-Pfalz kommt die Sonne insgesamt am häufigsten raus. Das Ganze heute bei 15 Grad im Westerwald und im Schwarzwald. 22 Grad erwarten wir am Oberrhein.
SWR aktuell. Hintergrund.
Am Sonntag wählen die Menschen in der EU ein neues Europaparlament und wir nehmen das diese Woche zum Anlass, mal die deutschen Spitzenkandidaten der größeren Parteien vorzustellen. Beginnen wir mit der kleinsten Fraktion im EU-Parlament, das ist die Linke mit derzeit 37 Abgeordneten. Darunter sind 5 linken Politiker aus Deutschland, deren Spitzenkandidaten sind Martin Schirdewan und Carola Rakete. Matthias Reiche stellt sie uns vor.
Was Politik betrifft, ist Martin Schirdewan familiär stark vorbelastet. Großvater Karl galt in den 1950er Jahren als zweiter Mann hinter DDR-Staatschef Walter Ulbricht und wurde wegen seiner Reformambitionen kaltgestellt. Zu NS-Zeiten gehörte Karl Schirdewan zum Widerstand und wurde viele Jahre in Konzentrationslagern eingesperrt. Ein Familienerbe, das auch den Enkel prägte.
Also beide Teile, sowohl die Auseinandersetzung mit dem Sozialismus. Ich habe ein paar Jahre meines Lebens auch bei meinen Großeltern verbracht und ich erinnere mich einfach daran, dass wir dann zum Beispiel am Frühstückstisch zusammengesessen haben und auch intensiv diskutiert haben über so eine Frage, weil mich das auch interessiert hat. Und die andere Seite, die andere Perspektive, nämlich das antifaschistische Erbe meiner Familie, das ist mir auch extrem wichtig.
Der promovierte Politologe sieht sich als Antimilitarist, aber nicht als Pazifist. Trotzdem ist er gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, weil so der Krieg nicht zu beenden sei. Skeptisch sieht er auch die immer lauteren Forderungen nach einer EU als Verteidigungsunion.
Die Frage ist, wie man Verteidigung versteht. Und ich habe den Eindruck, dass die Debatte sich im Moment eher um Angriff und Aufrüstung und Militarisierung einseitig dreht in dem Sinne von Kriegstüchtigkeit. Ich glaube, dass eigentlich eine Verteidigungsfähigkeit darin besteht, dass man auch stärker den Wert auf Diplomatie, auf Konfliktlösung mit friedlichen Mitteln legt.
Der Co-Vorsitzende der Deutschen Linken war in der vergangenen Legislaturperiode auch Co-Chef der Linksfraktion im Europaparlament. Dort waren der Kampf gegen Kinder- und Altersarmut und die Auseinandersetzung mit den großen Internetkonzernen einige seiner Themen, genauso wie die sozialgerechte Umsetzung von Klima- und Naturschutz. Ein Thema, das sich auch die für die Linken kandidierende parteilose Carola Rakete auf die Fahne geschrieben hat.
Wir müssen eine Vermögensabgabe einführen für Superreiche, für Multimillionäre, um eine sozial, ökologische und gerechte Transformation überhaupt möglich zu machen. Reiche und Konzerne sind die Hauptverursacher der Klimakrise und müssen und können deswegen auch die meiste Verantwortung dafür tragen.
Aktivistin, Naturschützerin und Seenotretterin mit großem Kapitänspatent, Carola Rakete hatte sich schon früh aus einer kleinen Gemeinde in Niedersachsen auf den Weg in die Welt gemacht.
Ich habe nach der Schule mit der Seefahrt angefangen, weil damals 20% Übertarif bezahlt wurde und meiner Familie Geld aufgrund von Arbeitslosigkeit immer ein Problem war. Ich habe dann nach dem Abschluss auf dem Forschungseisbrecher Polarstern gearbeitet und das hat dazu geführt, dass ich über die Klimakrise immer mehr besorgt war und vor allem auch gesehen habe, dass es politische und gesellschaftliche Aktion braucht, weil die wissenschaftliche Aufklärung allein nicht reicht.
Die Linke sucht das Bündnis mit Aktivisten, mit sozialen Bewegungen der Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen, um den Niedergang zu stoppen. Bei den anstehenden Wahlen wären schon die schwachen 5,5% von 2019 ein Erfolg. Die Ausgangsposition war schon mal besser, räumt auch Linken-Chef Schirdewan ein. Doch als ein von Grund auf optimistischer und zuversichtlicher Mensch glaube er, dass sich seine Partei aus der Krise herausarbeiten könne.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Und auch in diesem Teil des Infodates beschäftigt uns das Hochwasser nochmal, denn heute werden verschiedene Politiker in den betroffenen Gebieten erwartet. Bundeskanzler Scholz, Bundesinnenministerin Faeser und verschiedene Landespolitiker sind in den bayerischen Hochwassergebieten und der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann sowie Landesinnenminister Strobel machen sich hier in den betroffenen Regionen ein Bild von der Lage. Dieses Hochwasser zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, den Klimawandel zu bekämpfen. In Bonn beginnt dazu am Vormittag die Jahreskonferenz des UN-Klimasekretariats. Rund 6.000 Experten werden erwartet. Sie bereiten die nächste Weltklimakonferenz vor, die im November in Baku stattfindet. Ein Hauptthema in Bonn soll die langfristige Finanzierung von Klimaschäden sein. Die ärmeren Länder sollen jährlich Milliardenhilfen bekommen, bloß bisher ist das nur bis 2025 gesichert. In Mainz stellt der rheinland-pfälzische Innenminister Ebling heute den Landesverfassungsbericht vor. Im Mittelpunkt stehen Angriffe von Extremisten auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Es geht auch um die Reichsbürgerszene und die Einflussnahme ausländischer Geheimdienste. Weiteres Thema sind die Auswirkungen des Urteils des Oberverwaltungsgerichts Münster zur AfD für Rheinland-Pfalz. Laut diesem Urteil darf der Verfassungsschutz auch weiterhin nachrichtendienstliche Mittel zur Beobachtung der Partei einsetzen. An den 4 Unikliniken in Baden-Württemberg kommt es heute zum Warnstreik. Die Gewerkschaft Verdi hat das nicht ärztliche Personal dazu aufgerufen. Der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Becker, sagte, ein Warnstreiktag sei im Grunde wie Feiertagsbetrieb. Ohne Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel könne das aber bald ein Dauerzustand sein. Christoph Geismeier berichtet.
Für Patientinnen und Patienten führt der Warnstreik heute zu Einschränkungen. Teilweise wurden Termine bereits abgesagt. Dringende Operationen und nicht aufschiebbare Behandlungen finden aber statt. Darauf weist beispielsweise die Uniklinik Heidelberg hin. Außerdem sei trotz Warnstreik die Notfallversorgung über eine Notdienstvereinbarung sichergestellt. Die Tarifverhandlungen für die rund 30.000 Beschäftigten, die beispielsweise im Pflegedienst oder in der Verwaltung arbeiten, gehen morgen in die zweite Runde. Die Gewerkschaft Verdi fordert unter anderem Einkommenserhöhungen von 11%, mindestens aber 500 Euro mehr. Die Arbeitgeber kritisierten den Warnstreik als aggressive und gleichzeitig völlig unberechtigte Aktion.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft heute auf die Ukraine. Das Spiel in Nürnberg ist das vorletzte Testspiel der deutschen Mannschaft vor der EM. Mittelfeldstar Toni Kroos darf sich heute noch schonen. Für ihn soll Pascal Groß spielen und der freut sich schon auf die Aufgabe in seinem 6. Länderspiel.
Ich glaube, ich hatte einen sehr speziellen Weg, aber der Funke Hoffnung, dass ich irgendwann einen Anruf bekomme, hat mich auch mich persönlich immer angetrieben, gute Leistung zu bringen. Die Liebe zum Fußball ist bei mir extrem. Mir macht es unglaublich viel Spaß. Dass ich jetzt hier sein darf, erfüllt mich extrem mit Stolz.
Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Tennisprofi Alexander Zverev spielt am Abend bei den French Open in Paris um den Einzug ins Viertelfinale. Er trifft auf den 21-jährigen Dänen Holger Rune. Keine leichte Aufgabe, findet Steffen Gahr aus unserer Sportredaktion.
Mit Holger Rune wartet ein schwieriger Gegner. Der junge Däne hat das bisher einzige Duell zwischen beiden klar gewonnen, vor 2 Jahren auf dem Sand von München. Ins Achtelfinale dieser French Open war Zverev nur mit viel Mühe und großem Kampf eingezogen. Der Olympiasieger muss sich deutlich steigern, um das Viertelfinale zu erreichen. Gegner dort wäre entweder der Weltranglisten-5. Daniil Medvedev aus Russland oder der Australier Alex de Minaur.
Und in Berlin schaut heute so mancher auf ein neues Luftwaffenmanöver.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Das beginnt zwar weit ab von Berlin, nämlich im schleswig-holsteinischen Jagel. Deutschland ist auch dabei. Der gewaltige Name dieses Manövers, Tiger Meet, zu Deutsch Tigertreffen, ist eine deutsche Erfindung. Und so macht sich auch unser Hauptstadtkorrespondent Simon Dörr darüber Gedanken.
So wichtig es ist, in Zeiten wie diesen gemeinsam zu üben und die internationale Verteidigungsfähigkeit zu trainieren, fragt man sich bei den Manövernamen manchmal ja schon ein wenig, ob die so furchteinflößend klingen, wie unser Militär wirklich ist. Tiger Meat, also in dem Fall, ausgerichtet in Schleswig-Holstein. Ich habe mir vom Presseoffizier des 51. Luftwaffengeschwaders erklären lassen, dass das schon Sinn ergibt. Denn an der heute startenden Übung nehmen nur solche Luftwaffenstaffeln der verschiedenen Länder teil, die eine Raubkatze im Wappen tragen. Hoffentlich kommt es im Ernstfall dann nicht darauf an, erstmal das Wappen auf der Schulter des entgegenkommenden Jetpiloten zu identifizieren. Tatsächlich haben Namen von gemeinsamen Übungen eine lange Tradition. An ihnen kann man laut Bundeswehr oft auch ablesen, wer teilnimmt und was das Ziel der Übung ist. Wobei manche Namen schon eher wie ein neues Handyspiel klingen. Battle Royale oder Winter Shield 2 zum Beispiel. Festgelegt wird der Name für so eine Übung übrigens meistens vom gastgebenden Verband. Im Fall von Tiger Meat ist das ein Deutscher. Wie viel des Bundeswehr-Sondervermögens wohl für die Namensgebung der Manöver rausgeht?
Gedanken waren das von Simon Dörr. Über die Themen, die heute wichtig werden, informieren wir weiter hier im Radio. Online auch auf swraktuell.de, wie gesagt auch inklusive großem Live-Ticker zur Hochwassersituation. Und jederzeit bekommen Sie die Infos auch in der kostenlosen SWR-Aktuell-App.
Das SWR-Aktuell-Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD-Audiothek.